Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vor einigen Jahren wurde eine Baptistengemeinde in den USA auf Schadenersatz verklagt, und zwar wegen des Gebets. Die Gemeindeglieder, die haben nämlich, als dort eine Kneipe erweitert werden soll, gebetet, dass das nicht passiert, dass die Kneipe nicht noch vergrößert wird. Und eine Woche vor Eröffnung dieser Kneipe schlug der Blitz dort ein. Und dann haben die Christen ganz voreilig gesagt, das ist die Macht des Gebets. Und daraufhin hat der Wirt sie verklagt auf Schadenersatz und er hat gesagt, mittelbar oder unmittelbar sei die Gemeinde verantwortlich für die Zerstörung dieses Gebäudes. Und die haben das wieder abgestritten und dann kam es zu einem Prozess. Und der Richter, der hatte ein Problem, der hat nämlich dann gesagt, ich weiß nicht, wie ich in dieser Sache entscheiden soll. Nach Aktenlage haben wir einen Wirt, der jetzt an die Macht des Gebetes glaubt, und eine christliche Gemeinde, die nicht mehr an die Macht des Gebets glaubt. Am Ende des Jakobusbriefes, da wird den Briefadressaten damals und uns heute das Gebet ans Herz gelegt, warm ans Herz gelegt als Allheilmittel. Und wenn man diese paar Sätze liest im Jakobusbrief und mir sagt, wir würden das zusammenfassen in einem Wort, dann heißt dieses eine Wort einfach betet. Betet. Betet im Schönen und betet im Schweren. Betet im Glück und betet im Unglück. Betet in Krankheit und betet bei Schuld. Immer und überall betet. Und wenn man das so zunächst hört, dann klingt das vielleicht banal. Betet, das wissen wir, das machen wir. Haben wir ja auch heute Morgen schon hier im Gottesdienst gemacht. Aber die Frage ist natürlich immer für jeden von uns, welche Rolle spielt denn das Gebet wirklich so in meinem Tagesablauf? Ist das Gebet so in meinen Ablauf integriert, so eine Routine, im Glück, im Unglück, im Schönen, im Schweren, in Gesundheit und Krankheit, so selbstverständlich, so unabdingbar, dass wir ohne das Gebet gar nicht mehr leben können? Wenn das so ist, dann herzlichen Glückwunsch. Dann freu dich, dann freuen sich darüber, machen sie weiter. Denn dann hast du einen Schatz in deinem Leben, der wertvoller ist wie alles Geld. Aber für all die, denen das Gebet vielleicht noch nicht so ganz zur zweiten Natur geworden ist, zur Gewohnheit wie Essen und Trinken, oder für die, die vielleicht jetzt gerade momentan wieder so eine Motivationsspritze brauchen zum Beten, für alle die geht jetzt die Predigt weiter. Jetzt in Klammer gesagt, all die anderen, die können jetzt entscheiden, was sie machen wollen, ob ihr nach Hause gehen wollt oder Kirchenschlaf oder was auch immer oder eben auch trotzdem weiter zuhören. Also, der Jakobus, er hat jedem von uns etwas zu sagen und zwar jedem, der vielleicht schon mal vor dem Mittagessen gemerkt hat, ich habe jetzt schon einige Stunden gearbeitet, aber ich habe noch gar nicht gebetet. Oder jedem, der morgens aufwacht und dem die Gedanken wie ein Karussell durch den Kopf gehen, aber nicht das Gebet ist das Erste, sondern dieses Gedankenkarussell. Oder jedem von uns, der morgens schneller das Handy einschaltet und Nachrichten checkt, als die Hände zum Gebet zu fallen. Jedem, der angeblich keine Zeit fürs Gebet hat, aber so viel Zeit für so viel Nebensächliches. Denen allen sagt der Jakobus herzlich und eindringlich, Leute, betet. Betet in jeder Lebenslage. Betet in Krankheit. Betet in Schuld. Und diese drei Punkte möchte ich mit euch ein bisschen näher beleuchten. Und das erste, bete in jeder Lebenslage, weil Gott Gebet erhört. Das ist das Fundament. Nichts verbindet uns so stark mit Gott, nichts verbindet uns so stark mit Jesus wie das Reden, die Kommunikation, das Gebet mit ihm. Und es ist ein Vorrecht, wenn man schon als Kind, als Jugendlicher merkt, das Gebet ist wichtig, das bringt mich nahe zu Gott, das verbindet mich mit Jesus. Das gibt mir Kraft, es gibt mir Trost, es gibt mir Orientierung, da finde ich Vergebung. Aber jetzt bitte nicht denken, vor allem jetzt für euch Konfirmanden. Seid ihr noch bei mir? Okay. Also, nicht jetzt denken, okay, da kann ich ja noch warten, bis ich viel älter bin. Wenn ich mal alt bin und krank bin und schwach bin, dann ist das vielleicht wichtig, denn keiner weiß ja, wie alt er wird und ob er da noch so fit ist. Vom Zähneputzen sagt ja auch keiner, ich warte mit dem Zähneputzen, bis ich alt und krank bin, dann sind die Zähne ausgefallen. Das heißt, man fängt vorher an, am besten als Kind, täglich, weil es gut und gesund ist, selbstverständlich. Aber was ist, wenn jemand sagt, ich habe das bisher noch gar nicht gelernt in meinem Leben, das Beten. Vielleicht kommst du aus einer Familie, wo das eben nicht so ist, wo man nicht vor dem Essen betet und morgens und abends betet. Und du sagst, ich habe das gar nicht so kennengelernt. Aber du spürst vielleicht, es wäre aber ganz hilfreich, wenn ich das könnte. Es wäre hilfreich, weil ich merke, es gibt in meinem Leben Dinge und Probleme, die schaffe ich so nicht. Und da wäre es doch ganz gut, ich hätte da eine Anlaufstelle, eine Andockstelle, jemand, der größer ist und mächtiger ist, mit dem ich reden kann. Oder vielleicht, weil du merkst, es gibt da Probleme, da finde ich keinen Ausweg. Aber vielleicht auch, weil du sagst, ich habe so viel Tolles erlebt, ich würde gerne Gott danken, aber wie macht man das? Dann fang schlicht an, einfach deine Wünsche, deine Sehnsüchte, das, was du hast im Blick, das sagt das einfach Jesus. Still, flüsternd oder in normaler Lautstärke, wie auch immer. Und sag Jesus einfach, Jesus, ich habe das nicht gelernt, beten. Wie geht das? Hilf mir. Sag vielleicht, Gott, es fällt dir schwer, dass du gar nicht richtig weißt, wie soll ich das machen. Und wenn du das Jesus sagst, und Jesus sagt, Jesus, wie soll ich beten, ich weiß es nicht, was hast du dann gemacht? Du hast ein Gebet gesprochen. Also, und es ist ein Gebet ganz nach dem Herzen Gottes, wie es sein soll. Denn Gebet ist ja nicht das Zitieren von irgendwelchen Formeln. Da geht es nicht darum, dass wir Gedichte vortragen oder poetische Texte oder Formeln, magische Formeln. Sondern es ist einfach ein Reden mit Gott, mit Jesus, was uns bewegt. Und wenn es uns schwerfällt, dann können wir auch Huckepack-Gebete nehmen. Ihr wisst alle, was Huckepack ist, ja? Jemand trägt einen anderen Huckepack. Und so gibt es auch Huckepack-Gebete, das heißt, ich leihe mir ein Gebet aus und klammere mich an dieses Gebet fest. Und nimm das quasi als mein Gebet, ein Huckepack-Gebet. Und wenn wir in die Bibel schauen, da gibt es da viele Möglichkeiten, gerade die Psalmen. Sein Gebet- und Liederbuch, 150 Lieder Gebet, da kann ich mir so ein Gebet rausnehmen. Wir haben gerade auch im Konfirmandenunterricht gesprochen, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, so ein Gebet. Und dann bete ich dieses Gebet Huckepack, ich klammere mich fest. Oder erinnert euch, wir haben ja über das Gesangbuch gesprochen. Das Gesangbuch ist ja nicht nur ein Liederbuch, sondern das Gesangbuch, wer es mal anschaut, da sind ganz viele Infos drin, aber auch ganz viele Gebete. Da heißt es dann Gebet am Morgen, Gebet am Mittag, Gebet am Abend, Gebet zum Schulanfang, Gebet in Arbeit und Beruf, Gebet in der Ehe. Gebet in Krankheit, Gebet im Alter und Sterben, Gebet vor einer Operation, vor dem Urlaub und so weiter. Kann ich so ein Gebet nehmen, Huckepack-Gebet. Und natürlich das Vaterunser. Jesus hat das Vaterunser seinen Jüngern und uns gegeben als ein Mustergebet. Seine Freunde, seine Jünger sind gekommen und haben gesagt, Jesus, wir sehen, du betest ganz anders, wie wir das kennen. Gib uns ein Muster. Und dann hat Jesus gesagt, nimm dieses Vaterunser. Vater unser im Himmel. Also nur Mut, Gott hört unser Gebet. Und es ist beim Beten wie bei vielen anderen Dingen auch, beten lernt man nur durch Beten. Da kann man viele Bücher lesen und Vorträge und alles Mögliche, beten lernt man durch Beten. Fang einfach an. Denk nicht drüber nach, über alle möglichen Dinge, sondern schau nicht, wie groß oder klein dein Glaube ist oder wie dein Gewissen. Fang an. Fang an zu beten. Ehrlich, kurz und ehrlich, Gott wird dich hören. Also, das ist das Erste, bete in jeder Lebenslage. Das Zweite, was uns der Jakobus ans Herz legt, das heißt, bete in Krankheit. Es fällt auf, wie zuversichtlich der Jakobus über das Gebet spricht, dass Gott Gebet erhört. Und dann sagt er, ich empfehle euch ganz dringend das Gebet als Heilmittel bei Krankheit. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten, schreibt er. Da werden manche denken, das ist aber ein steiler Satz. Erleben wir das? Naja, manche haben das schon erlebt. Ich kenne auch jemand, weiß auch von Leuten, wo das wirklich so ist, dass da gebetet wurde und da ist wirklich jemand gesund geworden, obwohl das eigentlich völlig unwahrscheinlich war. Aber das passiert natürlich nicht immer. Und wir erleben es oft, dass gebetet wird und ernst gebetet wird und viel gebetet wird und jemand wird trotzdem nicht gesund. Und da fragt man sich, hat dieser Jakobus da ein bisschen dick aufgetragen? Nun, wir wissen natürlich alle, es kommt irgendwann am Ende eines Menschenlebens eine Krankheit, die zum Tod führt. Irgendwann stirbt jeder Mensch. Sei denn, es kommt ein Unfall oder was, aber normalerweise, irgendwann stirbt jeder Mensch. Und zwar egal, wie umbetet er ist. Es gibt keine endlose Lebensverlängerung in dieser Welt, weder durch Gentechnik, noch durch Gebet. Und da ist der Jakobus realistisch, er sagt, ja Leute, Christen werden krank. Wir leben in einer gefallenen Welt und in einer gefallenen Welt, da herrscht das Chaos und das unterliegt dem Verfall. Und weil wir Menschen sind, wir sind keine Engelswesen, wir sind Menschen mit Körper, mit Psyche, mit Geist und deswegen kann man krank werden, egal wie tief der Glaube ist. Der Glaube verschont nicht vor Krankheit. Auch wenn wir sicherlich hin und wieder bewahrt werden, und wir werden sicher vieles gar nicht wissen, wie oft wir bewahrt wurden. Und das heißt aber natürlich auch in der christlichen Gemeinde werden Menschen krank. Und das ist ganz klar, das ganze Spektrum. Das können relativ harmlose Dinge sein, wie so eine Erkältung oder eine Zerrung. Aber es kann auch eine chronische Krankheit sein oder eine lebensbedrohliche Krankheit. Und nicht zu vergessen natürlich, je älter man wird, diese ganzen Alterskrankheiten, die da kommen. Wenn also Jakobus sagt, ist jemand unter euch krank, dann sagen wir, ja, Jakobus, das kennen wir. Ist jemand unter euch krank? Ja, das kennen wir. Aber wie geht's weiter? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten. Nun, normal ist, wenn jemand schwer krank ist, dann ruft er den Arzt oder vielleicht sogar den Notarzt, den Krankenwagen, und das machen wir. Und das sollen wir auch weiterhin machen. Gott ist auch der Herr der Medizin. Gott gebraucht Tabletten, Ärzte, Operationen, Pflege, und darum haben sich von Anfang an Christen auch immer in der Krankenpflege engagiert. Schon die ersten Christen und dann auch nachher vor allem dann auch in den Klöstern und so weiter. Und wenn Leute sagen, es gibt ja Leute, die sagen, ich bin ganz, ganz fromm und ich habe ganz, ganz viel Glauben und deswegen brauchen Christen bei uns in Deutschland keine Krankenversicherung. Deswegen braucht ein Christ keine Medikamente. Deswegen braucht ein Christ keine Impfungen. Wenn das jemand sagt, dann frage ich schon, hat das was mit Glaube zu tun oder hat das was mit Ignoranz und Vermessenheit zu tun? Denn Gott gebraucht beides. Gott gebraucht Medizin und Gott gebraucht natürliche Heilungskräfte. Aber es gibt eben noch ein Heilmittel und das ist das Gebet. Und das heißt, Gott heilt Menschen, kranke Menschen, wenn wir beten und es scheint so zu sein, dass das vor allem in Ländern natürlich viel, viel mehr noch passiert, wo es weniger medizinische Möglichkeiten gibt. Wenn Sie Berichte hören von Christen, von Gemeinden in Afrika, in Indien, wo auch immer, da ist das fast täglich, dass da Leute geheilt werden. Aber die haben überhaupt keine Ärzte, keine Krankenhäuser, gar nichts. Die sind noch viel mehr darauf angewiesen, dass Gott auch anders wirken kann. Aber die Frage ist auch für uns, glauben wir, rechnen wir damit? Gott kann das tun, auch heute. Gott kann übernatürlich heilen. Und da, wo das passiert, wo Gott eingreift, wo Gott einen Menschen heilt, übernatürlich, da ist das schon ein Vorgeschmack auf den Himmel, wo einmal alle Krankheiten, alle Leiden, alle Schmerzen verbannt sein werden. Aber nach so einem Gebet kann es auch sein, dass die Heilung auf sich warten lässt. Vielleicht kommen medizinische Komponenten dazu. Das Gebet vor einer Operation, das kann dazu eben helfen, dass die Operation gelingt. Dass der Arzt die richtigen Therapie, die richtigen Medikamente verordnet. Gott kann beides. Die Frage ist, ob wir es ihm zutrauen. Nicht alle Kranken werden gesund. Das wissen wir und das ist schmerzhaft, nachdem gebetet wurde. Es gibt keine Garantie. Und trotzdem sagt Jakobus an anderer Stelle einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das hat jetzt nicht nur was mit Krankheit zu tun, sondern ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Weil ihr das Gebet nicht nutzt, weil ihr dieses Allheilmittel nicht einsetzt. Aber es gilt natürlich zu wissen, dass Gebet bedeutet nicht die Durchsetzung unseres Willens. Es steht immer die Klammer, dein Wille geschehe. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, hat Jesus gebetet vor seinem Gang ans Kreuz. Gebet ist immer Bitte, das muss uns klar sein. Gebet ist nicht eine magische Formel. Gebet ist auch nicht ein Befehl, was jetzt Gott, was jetzt Jesus zu tun hat, sondern es ist eine Bitte. Es ist eine kindliche Bitte. Wie Kinder, die zu ihren Eltern kommen, um etwas bitten. Und wie Kinder oft nicht verstehen, warum die Eltern etwas nicht geben, was sie doch eigentlich jetzt so wichtig gerade brauchen. So ist es auch bei uns. Weil Gott ein guter Vater ist, deswegen dürfen wir glauben, dass er unsere Gebete erhört. Und zwar so erhört, wie er es in seiner Weisheit und Voraussicht für richtig hält. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn nicht geschehen wird, was du willst, dann wird geschehen, was besser ist. Je nachdem, in welcher Situation man drin ist, kann man sich das nicht vorstellen, was da besser sein kann. Aber das ist Glauben. Wenn nicht geschehen wird, was du willst, dann wird geschehen, was besser ist. Und der Luther war überzeugt, Gott, wir werden Gott auch einmal für die Gebete danken, die er nicht so genau erhört hat, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Aber ganz wichtig, mit jedem Gebet bekommen wir etwas, was wir ohne Gebet nicht erlangt hätten. Und das ist wichtig, Leute, nehmen das mit. Mit jedem Gebet bekommen wir etwas, was wir ohne Gebet nicht bekommen hätten. Deswegen bete. Bete auch in Krankheit. Und das Dritte, bete in Schuld. Das Gebet ist vor allem das Allheilmittel, wenn es um Sünde, um Schuld geht. Und deswegen fährt der Jakobus auch fort, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Jetzt kann man natürlich fragen, aha, hat das irgendwas miteinander zu tun? Sünde und Krankheit. Der Apostel Paulus, der sagt einmal im Römer Kapitel 9, durch die Schuld des Menschen, und da meint er ganz am Anfang, ja, Adam und Eva, der Sündenfall, durch die Schuld des Menschen ist die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Aber es gibt Hoffnung, auch die Schöpfung wird von der Vergänglichkeit befreit werden. Aber klar ist auch, diese wirkliche Befreiung von Krankheit und Tod, das wird es erst geben, wenn Jesus wiederkommt, wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. Und wir leben dazwischen. Wir leben zwischen dem Sündenfall im Paradies und wir leben vor dem neuen Himmel und neue Erde, in dieser Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit ist es eine gefallene Welt. Und in dieser gefallenen Welt, da gibt es eben auch krankmachende Viren. Und krankmachende Bakterien. Und da gibt es Krankheiten und Unfälle und Leid und Tod. Und insofern könnte man sagen, alle Krankheiten, alles Tod, das sind alles quasi Langzeitfolgen des Sündenfalls. Was nicht heißt, dass eine Krankheit, eine bestimmte Krankheit, die Folge einer bestimmten Sünde sein muss. Gibt es ja auch genügend Beispiele. Das Wichtigste ist in Johannes 9. Da geht Jesus mit seinen Jüngern, ist er unterwegs, und da sehen sie eine Familie mit einem blindgeborenen Kind. Und die Jünger haben sofort gesagt, wer hat Schuld? Ist der Junge schuld, dass er diese Behinderung hat? Oder sind die Eltern schuld? Ist da ein Fluch dabei von Eltern, Voreltern? Und da hat Jesus gesagt, stopp, falsch. Ganz falsche Frage. Weder die Eltern noch das Kind hat Schuld. Und dann macht er an dem Beispiel deutlich, dieses Kind ist blind, weil Gottes Kraft an ihm sichtbar werden soll. Und dann kommt natürlich jetzt in dem Fall die Heilung von Jesus, wo alle wundern und staunen. Und deswegen ist es eine falsche Lehre, es ist eine unbiblische Lehre, wenn in manchen Gemeinden gesagt wird, wer richtig glaubt, der wird nicht krank. Oder wer krank ist, der glaubt nicht richtig oder der hat einen Fluch auf sich. Der Apostel Paulus, das ist wirklich ein Vorbild im Glauben, ein großer Missionar, ein hingegebener Jünger von Jesus. Und dieser große Apostel Paulus, der musste mit einer chronischen Krankheit leben. Der hat nämlich, er schreibt es ein bisschen so verklausuliert, er sagt, ich habe einen Pfahl im Fleisch. Und man, bis heute überlegt man sich und rätselt, was das war. Manche denken, es war eine schwere Augenerkrankung oder irgendwas. Auf jeden Fall, es war irgendeine Behinderung, eine chronische Geschichte. Und der Paulus sagt, ich habe zu Jesus gebetet. Dreimal ganz, ganz stark und fest. Und dann sagt Jesus zu mir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann kann der Paulus das akzeptieren. Er wird nicht gesund, aber er kann damit leben. Und das heißt also, nicht jede Krankheit ist einfach die Folge einer Sünde. Aber, und jetzt kommt wieder das aber es gibt auch Krankheiten, die die Folge sind von sündigem Verhalten. Und da gibt es eben auch gute Beispiele, wenn man ins Alte Testament schaut, den König David. Der König David, ein König, was heißt nach dem Herzen Gottes. Und hat viele gute Dinge gemacht, hat viele Lieder, ja, Psalm 23, viele andere Lieder, Gebete gedichtet. Aber dieser König David hat irgendwann in einer schwachen Stunde, hat er Ehebruch begangen. Und dann hat er, um das Ganze zu vertuschen, hat er dann dafür gesorgt, dass der Mann von dieser Frau im Krieg so hingestellt wird, dass er umkommt. Es war also quasi ein Auftragsmord. Ehebruch und Mord. Und dann sagt der David im Psalm 32, als ich meine Sünde verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine. Das heißt, solange ich diese Sünde versucht habe zu vertuschen, da hat das psychosomatische Auswirkungen gehabt. Da bin ich krank geworden. Da verschmachteten mein Körper, meine Gebeine. Und erst als ich das ans Licht gebracht habe, als ich es bekannt habe vor Gott als Schuld, da wurde das weggenommen. Und das heißt, verborgene Sünde, die nicht ans Licht gebracht wird, die kann solche Krankheiten und Dinge hervorrufen. Und Gott will dann nicht nur die Krankheit, das Symptom heilen, sondern aktiver in die Wurzel, die Ursache. Und deswegen, wie werde ich schuldlos? Ja, indem ich bete. Indem ich Gott meine Schuld bekenne, indem ich sage, das war nicht in Ordnung, es tut mir leid, vergib mir. Und das ist das ganz große Vorrecht. Wir dürfen beten, jederzeit zu Jesus, zu Gott sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Nun kann sein, dass allerdings ein Mensch mit einer Sünde herummacht, wo er merkt, ich komme damit nicht klar. Ich habe schon 15 Mal Jesus gebetet, Jesus vergib mir, Jesus reinige mich, aber ich bekomme keinen Frieden in mein Herz. Ich komme nicht darüber weg, das ist immer noch da, immer das schlechte Gewissen. Es kommt einfach keine Ruhe. Und für solche Situationen, da sagt eben nun der Jakobus, bekennt einander eure Sünden. Das heißt, es gibt ein altes Wort dafür, das nennt man Beichte. Ja, ich bekenne eine Sünde, das kann ich vor Gott tun, aber eben auch vor anderen Christen. Und das heißt, es kann dann manchmal ganz hilfreich sein, dass ich mir jemanden suche, einen Christ, eine Christin, der ich vertraue. Das müssen nicht immer nur Pfarrer oder Diakone sein, das können auch andere Christen sein, einfach wo ich Vertrauen habe. Und dass ich sage, da ist eine Sache in meinem Leben und die will ich jetzt mit dir vor Jesus aussprechen, um Vergebung bitten. Und dann darf der andere mir im Namen von Jesus sagen, der Herr hat dir vergeben, Jesus hat deine Sünde weggenommen, dir sei vergeben, gehe hin im Frieden des Herrn. Ähnlich wie es beim Abendmahl immer ist, vor dem Abendmahl. Das ist einfach auch eine Möglichkeit. Es geht darum, nicht ein schlechtes Gewissen zu machen in der Beichte, sondern dass aus einem traurigen, aus einem beladenen Mensch wieder ein froher Mensch wird, ein befreiter Christ. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Und deswegen haben wir auch schon seit längerer Zeit ja auch dieses quasi eingerichtet oder dieses Angebot, dass normalerweise zweimal im Monat, auch heute wieder, dass hier zwei, nach dem Gottesdienst zwei Leute aus unserem Gebetsteam hier vorne einfach bereitstehen. Und wenn jemand was hat, egal was das ist, ob das eine eigene Sache ist, ob das Krankheit ist, ob das Beruf ist oder jemand anderes, egal was auch immer, oder auch Schuld, egal was es ist, wo ich sage, das wäre gut, mit einem anderen zu beten, dann nützen Sie diese Chance. Nach dem Gottesdienst kommen Sie nach vorne und da betet jemand mit Ihnen und spricht mit Ihnen die Dinge vor Gott aus. Das Gebet, ein wunderbares Geschenk an seine Kinder, an seine Gemeinde, im Schönen und im Schweren, im Glück und im Unglück, in Krankheit, in Schuld, im Leben und im Sterben. Und alle, die das Allheilmittel einsetzen wollen, die sagen Amen.